ihr mal in einer Arztpraxis wart oder irgendwo gewartet habt im Wartezimmer, habt ihr bestimmt schon mal in einer Zeitschrift Artikel über Lifestyle-Weise gehört. Und da wird versucht, uns den einen oder anderen hilfreichen Tipp mitzugeben, wie wir ein gutes und gesundes Leben führen können. Selbst ich habe mal nach so Artikeln gesucht und habe einen gefunden, wo man 5 Regeln findet, wie man zu einem guten und gesunden Leben kommt. Regel Nummer 1 ist dort, nicht zu rauchen und wenig Alkohol zu trinken. Regel 2 ist, ausreichend Bewegung, Sport und Fitness zu haben. Regel Nummer 3, eine gesunde Ernährung zu haben. Regel Nummer 4, einen regelmäßigen Schlaf zu haben. Und Regel Nummer 5, gesunde Aktivitäten in der Freizeit zu haben. Und ich denke, diese Tipps helfen uns zweifelsohne, dass wir verantwortungsvoll mit unserem Körper umgehen, den uns Gott gegeben hat, weil wir wissen ja, wenn wir an Gott glauben, dann wohnt der Heilige Geist in uns. Aber unsere körperliche Gesundheit ist ganz und gar nicht das Wichtigste in unserem Leben. Denn Paulus schreibt an Timotheus, dass die leibliche Übung wenig nützlich ist und dass er sich vielmehr in der geistlichen Frömmigkeit üben soll, dass er da trainieren soll, weil das bringt ihn wirklich weiter. Und in der heutigen Predigt wollen wir uns mit wirklich hilfreichen Lifestyle-Tipps auseinandersetzen. Welchen, die wirklich wirken und nicht so wie leere Versprechen, die ihr in einem Magazin liest, die zum Beispiel in einer Arztpraxis auslegen. Unser Predigttext ist Sprüche 4 und wir lesen heute, was Gott uns mit auf den Weg gibt. Und das hat wirkliche Substanz, das können wir in unserem Leben anwenden. Und das hilft uns, unser Leben zu bestreiten. Die ganze Predigt steht unter dem Titel Ein wirklich guter Lifestyle. Und wir finden heute 3 Tipps. Der erste Tipp ist, höre auf das Gute, Vers 10 bis 13. Der zweite Tipp ist, meide das Böse, Vers 14 bis 19. Und der dritte Tipp ist, bewahre dein Herz. Wir wollen den Predigttext lesen aus Sprüche 4, ab Vers 10. Höre, mein Sohn, nimm meine Worte an. Sie werden dir die Lebensjahre verlängern. Ich will dich den Weg der Weisheit lehren, dich leiten auf gerader Bahn. Wenn du gehst, so wird dein Schritt nicht gehemmt. Und wenn du läufst, so wirst du nicht straucheln. Halte fest an der Unterweisung, lass sie nicht los, bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Begib dich nicht auf den Pfad der Gottlosen und tue keinen Schritt auf den Weg der Bösen. Meide ihn, überschreite ihn nicht einmal. Weiche davon und gehe vorüber. Denn sie schlafen nicht, wenn sie nichts Böses getan haben. Der Schlummer flieht sie, wenn sie niemand zu Fall gebracht haben. Denn sie essen gesetzloses, erworbenes Brot und trinken gewaltsam erpressten Wein. Aber der Pfad der Gerechten ist wie der Glanz des Morgenslichts, das immer heller leuchtet, bis zum vollen Tag. Der Weg der Gottlosen ist dichte Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie straucheln. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinem Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm aus geht das Leben. Tue hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Reden seien fern von dir. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deine Füße gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur Rechten ab noch zur Linken. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Soweit Gottes Wort. Lass uns vor der Predigt beten. Vater, danke für dein Wort, das wir haben. Danke, dass wir da wirklich Dinge finden, die uns im Leben helfen. Und zwar ein Leben mit dir zu führen, ein Leben, was dich ehrt und was uns davor bewahrt, in Sünde zu geraten und ja für das Gute in dir nicht mehr fähig zu sein, weil wir zu sehr abgelenkt sind von dem, was uns von dir wegzieht. Bitte halte uns nah bei dir und hilf uns auch, dass wir durch dein Wort zu dir gezogen werden und damit wir ja ein Leben führen können, was Frucht bringt. Amen. Ja, unser erster Punkt ist, höre auf das Gute. Und wenn wir uns mal so überlegen, womit können wir uns in unserer Freizeit so beschäftigen? Wir können uns Filme und Serien anschauen, wir können Bücher lesen, wir können ausgehen, Wir können uns mit Freunden treffen. Wir können Sport machen. Wir können einem Hobby nachgehen. Aber bei all diesen Dingen müssen wir uns fragen, bringt uns das weiter im Leben? Bringt mich das irgendwie positiv weiter? Und ich denke, da müssen wir ein wenig unterscheiden. Ja? Denn viele Dinge, die wir tun können, sind gut und da ist erstmal nichts Schlechtes dran. Ja? Zum Beispiel am Beispiel Sport sehen wir, da ist erstmal nichts Schlechtes dran. Im Gegenteil, Sport ist wichtig für unsere Gesundheit. Aber wir können es auch übertreiben, Sport zu machen. Wir können Sport zu einem Götzen machen, indem wir zum Beispiel so viel Sport machen, dass wir keine Zeit mehr haben, in die Gemeinde zu gehen oder uns mit Gottes Wort zu beschäftigen oder sonst etwas zu tun, was eigentlich unsere Pflicht wäre. Und auch Filme und Serien zu schauen, ist etwas, was uns nicht verboten ist. Aber wenn wir ehrlich sind, bringt uns das auch nicht weiter in unserem Glaubensleben, oder? Ich denke aber, wenn man Filme und Serien in einem gesunden Maße konsumiert, dann ist das auch erstmal nicht verwerflich. Ja, weil es ist auch etwas Schönes, also wir können daran Freude haben. Aber auch hier ist das Maß entscheidend. Wenn wir es übertreiben, Filme und Serien zu schauen, dann wird es uns in einem gewissen Maße dazu bringen, dass wir wie benebelt dadurch sind. Ja? In Jakobus 5, Vers 5 schreibt Jakobus an die Reichen dieser Welt, die ihr Herz an Geld und Güter gehängt haben. Dort schreibt er, ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Und diese Beispiele, wo wir einfach sehen, wir übertreiben es, zum Beispiel zu viel Sport zu machen oder zu viele Filme und Serien zu schauen, was wir dann machen, haben wir gerade in Jakobus 5 gelesen. Wir mästen uns mit schlechten Dingen. Ja, also grundsätzlich ist erstmal an diesen Dingen nichts Schlechtes, aber wenn wir uns nur noch mit Nichtigen beschäftigen und alles, was nicht Gottes Wort ist, ist nichtig, wenn wir uns nur noch mit solchen Dingen beschäftigen, dann wird unser Herz davon voll sein und dann werden wir nicht fähig dazu sein, gute Dinge zu tun. Und wenn das so ist, dass viele Dinge, die erstmal nicht verkehrt sind, schnell verkehrt werden können, weil sie zu einem Götzen werden, dann müssen wir uns auch fragen, wie können wir uns davor schützen, dass wir uns in einem Bereich in unserem Leben, ich sag's mal so im übertragenen Sinne, mästen lassen oder uns selber mästen. Und die Antwort finden wir in unserem Predigttext in Vers 10 bis 13. Zuerst einmal ist es wichtig, an dem Guten, was wir bis jetzt gelernt haben im Leben, durch Gottes Wort und auch durch Predigten oder durch Geschwister, dass wir daran festhalten. Ja? Und das ist gar nicht so einfach, weil wir haben viele Dinge in unserem Leben, an denen wir festhalten, obwohl wir nicht an ihm festhalten sollten. Ja, zum Beispiel Angewohnheiten, die wir mitgenommen haben aus seinem Leben, bevor wir an Gott geglaubt haben. Ja, zum Beispiel, bevor wir gläubig geworden sind, oft Leute angeschrien haben, weil das unsere Art war, mit irgendwelchen Konflikten oder so umzugehen. Und wir machen das als Gläubige immer noch, dann ist das nicht gut. Dann ist es nicht gut, an dieser Gewohnheit festzuhalten. Oder wenn wir in unserem Glaubensleben mit der Zeit Sünde in unser Leben gelassen haben und die tolerieren, dann ist das auch keine gute Gewohnheit. Was wir stattdessen machen sollten, ist halt an dem Guten festzuhalten. Ja? Und das Schlechte in unserem Leben durch das Gute auszutauschen. Wenn ihr mit mir mal Epheser 4 aufschlagt, ab Vers 28, da lesen wir, wie unser Glaubensleben ganz praktisch aussehen kann, wie wir das Schlechte bisherige, was in unserem Leben war, durch das Gute austauschen können. Da steht in Vers 28 und 29, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu arbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll über euren Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und hier gibt uns Paulus zwei Beispiele dafür, wie wir etwas Schlechtes in unserem Leben durch etwas Gutes austauschen sollen. Und wir werden gleich noch sehen, ich werde euch das gleich noch erklären, es ist wichtig, das zu tun, weil wir können nicht einfach etwas aus unserem Leben rausreißen und diesen Platz leer lassen, sondern wir müssen das Schlechte in unserem Leben durch das Gute austauschen. Und hier lesen wir eben zwei Beispiele. Das erste ist, da war ein Dieb, der vor seiner Bekehrung gestohlen hat. Und Paulus sagt, wer gestohlen hat, der stehle jetzt nicht mehr. Ja, das ist anscheinend gar nicht so selbstverständlich, sondern wir haben ein böses Herz und wir können durchaus als Christen noch sündigen. Deswegen, wer vorher gestohlen hat, bevor er gläubig geworden ist, der soll jetzt nicht mehr stehlen, sondern er soll mit den Händen, mit denen er vorher etwas gestohlen hat, arbeiten, damit er den Guten, damit er den Armen etwas zu geben habe. Ja, also vorher hat der anderen etwas weggenommen, jetzt soll er selber arbeiten und den Armen etwas geben. Und das andere Beispiel, was auch sehr praktisch ist, ist, dass jemand vielleicht, bevor er zum Glauben gekommen ist, viele kränkende Worte gesagt hat, viele Dinge, die andere verletzt haben. Und Paulus sagt, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Und das ist praktisches Glaubensleben, dass wir uns fragen, wo stehen wir gerade? Wo haben wir vielleicht noch Probleme mit Sünde, weil wir haben alle Probleme mit Sünde, aber dass wir dann auch ehrlich zu uns selber sind und sagen, okay, dieser Bereich, der gehört nicht in mein Leben und der muss ausgetauscht werden durch das Gute. Das Böse muss durch das Gute ersetzt werden. Und hieran sehen wir eben, und das lesen wir auch in unserem Bibeltext, höre auf das Gute, das ist erstmal sehr abstrakt, aber wenn wir das so in die Anwendung holen, auf das Gute hören, dann wissen wir, okay, wir haben oft schlechtes Denken und müssen durch Gottes Wort in unserem Denken verändert werden. Und dann sind wir auch fähig, praktisch Schritte im Glauben zu gehen mit Gott. Und dann ist es für uns Christen auch einfacher, Schritte mit Jesus zu gehen. Es ist für uns Christen extrem wichtig, gute Gewohnheiten zu haben, damit wir eben keine schlechten Gewohnheiten haben. Wenn wir keine guten Gewohnheiten haben, werden wir Platz für schlechte Gewohnheiten haben. Wie wir das gerade im Epheserbrief gelesen haben. Und dann, wenn wir halt dafür sorgen, dass wir gute Gewohnheiten haben, dann wird das dafür sorgen, dass wir geradlinig sind, was wir in Vers 11 in unserem Predigttext lesen. Und weil wir dann geradlinig durchs Leben gehen, weil wir eben darauf achten, dass wir so leben, wie es Gott ehrt und nicht für uns selbst oder in der Sünde bleiben, dann gilt uns auch die Verheißung, die Josua gilt, oder beziehungsweise die wird in Sprüche hier wiederholt. In Josua 1, Vers 7 baut Gott nämlich die Verheißung auf, die er Josua gibt, auf einer Sache, nämlich die Verheißung, die Gott Josua gibt, die gilt dann, wenn Josua sich an Gottes Worte hält, wenn er nicht rechts oder links abweicht. In Josua 1, Vers 7, da steht, sei du nun stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Und das Gleiche haben wir auch in Sprüche 4, Vers 12 eben gelesen. Wenn wir geradlinig durchs Leben gehen, dann müssen wir uns nicht vor schlechten Dingen fürchten, ja, vor Dingen, die passieren können, wenn wir in Sünde leben, weil wir wissen, okay, wir haben irgendwas falsch gemacht und das wird uns irgendwann einholen. Wir können dann diese Verheißung Gottes für uns in Anspruch nehmen, dass wir wissen, okay, wenn wir ein Leben anstreben mit ihm, was ihn ehrt, was geradlinig ist, was nicht irgendwelche Kurven macht, wo wir dann teilweise Grenzen überschreiten, dann können wir uns an dieser Verheißung festhalten, dass er das segnen wird, dass wir uns nicht fürchten müssen, dass wir irgendwann mal ins Straucheln kommen. Und an dem Guten festzuhalten, wie wir das gerade gelesen haben, das ist wirklich wichtig im Leben. Nicht unsere Freunde, nicht unsere Familie, nicht unser Hobby, sondern dass wir Freude an Gottes Wort haben. Das ist das Wichtigste in unserem Leben und dass wir es praktisch in unserem Leben auch anwenden. Denn wenn wir das tun, wir haben es ja gerade gesehen, wir werden nicht straucheln, dann werden wir in einer dunklen Welt, in der wir leben, den Weg sehen. Ja, andere wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Andere verzweifeln gerade, weil sie nicht wissen, wie es in diesem Land weitergeht. Aber wir als Gläubige, wir haben Gottes Wort als eine Leuchte, die uns den Weg leuchtet. In 2. Petrus 1, Vers 19 lesen wir, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Ja, auf Gottes Wort zu hören, ist der Lifestyle-Tipp Nummer 1. Das ist das Allerwichtigste für uns. Ja, wir müssen Gottes Wort kennen und in unserem Leben anwenden. Wir sollten uns mit dem Guten beschäftigen und das zu unserer Gewohnheit zu machen, das zu tun und nicht schlechte Gewohnheiten zu haben. Und die haben wir alle. Und das ist jetzt auch gar nicht so schlimm, sondern wir können mit Gottes Hilfe daran arbeiten. Wir haben es im Epheserbrief gesehen. Wir können das Gute, das Schlechte gegen das Gute mit Gottes Hilfe ersetzen. Weil dann, wenn Gottes Wort in unser Leben, in unser Herz dringt, das sehen wir im dritten Punkt, dann werden wir ein gutes, fruchtbares Leben führen können. Das ist etwas, was wirkliche Substanz hat, nicht leere Tipps wie, du musst genug Sport machen, du musst auf deine Ernährung achten. Das ist alles sehr wichtig, weil wir sind ja der Tempel des Heiligen Geistes, aber was machst du denn, wenn du dann Lungenkrebs kriegst, obwohl du dein Leben lang nicht geraucht hast? Dann verfällst du ja in Depression, weil du dachtest, du hättest alles selbst in deiner Hand. Stattdessen sollten wir Freude an Gottes Wort haben. Ja, meine Oma zum Beispiel, die hat ganz viele Lieder aus dem Liederbuch auswendig gelernt. Und das hat die dann bis vor kurzem immer noch gesungen oder macht es immer noch. Und das hat ihr Leben, hat sie in ihrem Leben begleitet und ihr Halt gegeben. Auch Bibelverse hat sie auswendig gelernt. Und letztens hat sie zwar zu meiner Schwester gesagt, Anna, ich vergesse immer mehr die Liedertexte aus dem Gesangbuch, weil sie ist halt dement. Aber das ist gar nicht schlimm. Da meinte meine Schwester, ja, dann singen wir sie einfach aus dem Liederbuch. Was ich damit einfach sagen will, ist, wir füllen unser Herz mit so viel Schrott. Aber es ist gut, wenn wir unser Herz mit Guten füllen, nämlich mit Gottes Wort, was uns als einziges im Leben wirkliche Substanz gibt. Etwas, was wir anpacken können und was uns Halt und Führung gibt. Unser erster Lifestyle-Tipp ist also, höre auf das Gute. Und der zweite Lifestyle-Tipp warnt uns vor dem Gegenteil, nämlich meide das Böse. Damit wollen wir uns im zweiten Punkt beschäftigen und uns die Verse 14 bis 19 nochmal anschauen. Ich lese sie nochmal vor, damit sie uns nochmal in Erinnerung gerufen werden. Begib dich nicht auf den Pfad der Gottlosen und tue keinen Schritt auf dem Weg der Bösen. Meide ihn, überschreite ihn nicht einmal, weiche davon ab und gehe vorüber. Denn sie schlafen nicht, wenn sie nichts Böses getan haben, und der Schlummer flieht sie, wenn sie niemand zu Fall gebracht haben. Denn sie essen gesetzlos erworbenes Brot und trinken gewaltsam erpressten Wein. Aber der Pfad der Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der Weg der Gottlosen ist dichte Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie straucheln. Ja, unser zweiter Lifestyle-Tipp unterstützt den ersten. Ja? Er besagt nämlich, dass wir das Gegenteil vom ersten Lifestyle-Tipp nicht tun sollen. Oder beziehungsweise, nicht tun sollen. Wir sollen nicht auf das Böse hören, nicht das Böse tun. Das wäre nämlich das Gegenteil von dem, was wir eigentlich tun sollten, nämlich auf das Gute hören. Auf das Gute hören heißt ja nicht nur, das zu konsumieren, es zu kennen, sondern auch tatsächlich das zu machen, was das Gute besagt. Ja, also es bringt ja nichts, wenn du die Bibel kennst, wenn du oder ich die Bibel kennen, aber wir machen dann nicht, was Gott von uns möchte. Also, wenn wir ein gutes Leben führen wollen, dann müssen wir auch das Böse meiden. Und um das Ganze ein wenig deutlicher zu machen, sagt David zu Salomo, wie das Leben der Gottlosen aussieht, um ihn zu warnen. Zuerst bezeichnet David das Tun der Gottlosen als böse. Da gibt es nicht schön zu reden, ja. Natürlich unterscheiden sich nicht Christen voneinander. Es gibt ziemlich gute Menschen, die danach bestrebt sind, ein gutes Leben zu führen. Und es gibt Leute, die bringen mehrfach Leute um. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass David zwar zwei unterschiedliche Begriffe benutzt, einmal Gottloser und einmal böser. Aber eigentlich ist das so etwas wie eine Wiederholung, die das Ganze noch bestärken soll. Weil in Gottes Augen ist es egal, ob jemand Mörder ist oder ob jemand nur lügt. Er richtet das unterschiedlich, aber grundsätzlich haben beide Leute nicht Gemeinschaft mit Gott. Weil sie haben keine Vergebung ihrer Sünde erfahren. Sie haben nicht die Erlösung durch Jesus bekommen. Und deswegen ist es egal, ob jemand Verbrecher ist oder schlichtweg Atheist. Für uns Christen sollten wir das im Hinterkopf behalten, dass es immer so ist, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, grundsätzlich in ihrem Denken ganz anders sind als wir. Weil selbst wenn sie was Gutes tun, dann können ihre Motive schlecht sein. Oder sie sind meistens sogar schlecht, weil Gott spielt halt keine Rolle in ihrem Leben. Und wenn sie nicht durch Gottes Wort geprägt sind, dann kann nichts Gutes aus ihrem Leben hervorkommen. Und deswegen warnt David Salomo auch so drastisch davor, dass er nicht auf den Weg und den Pfad der Gottlosen gehen soll und dass er ihn noch niemals überschreiten soll. Weil das Problem ist doch, wenn wir denken, ja, ist ja gar nicht so schlimm, ich lasse mich sowieso nicht beeinflussen von Leuten, die nicht an Gott glauben, das stimmt nicht. Wir müssen sehr aufpassen, weil wir lassen uns sehr schnell prägen. Und ein Beispiel zum Beispiel aus meiner Jugend war, ja, man guckt sich sehr schnell das Handeln von anderen ab. Es war damals so, da hat jeder Filme, die aktuell im Kino liefen, auf einer illegalen Plattform im Internet geschaut. Und das hat jeder gemacht. Und nur weil es jeder gemacht hat, heißt das nicht, dass es richtig ist, oder? Aber wir lassen uns in unserem Denken oft dazu anstecken, das Denken zu übernehmen und zu sagen, okay, ja, ist doch gar nicht so schlimm, die verdienen sowieso Milliarden. Dann ist doch egal, wenn ich dann nicht ins Kino gehe. Nee, ist nicht egal, das ist Diebstahl. Die Bibel nennt das Diebstahl. Ja, wir müssen Sünden beim Namen nennen, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben. Und deswegen, ja, wir sollen Umgang mit Nichtgläubigen haben, um ihnen auch das Evangelium zu bringen, aber wir müssen uns immer bewusst sein, ja, diese Menschen können uns durchaus infizieren mit schlechten Gedanken. Ja, weil diese Leute glauben nicht an Gott und es ist ihnen egal, wie Gott über sie denkt. Und das müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Das wird uns davor schützen, dass wir nicht auf sie hereinfallen. Und die Wege der Gottlosen, sie können entweder sehr drastisch sein, wie wir es in Vers 16 und 17 lesen, aber sie können natürlich auch harmloser sein, wie ich eben schon gesagt habe. Aber bei beiden, bei denen, die ein ganz schlimmes Leben führen und bei denen, die einfach nicht an Gott glauben, ist es so, dass wir in Vers 19 lesen, in Sprüche 4, dass sie in der Finsternis wandeln, ja. Sie straucheln, weil sie nicht wissen, wo sie hinlaufen. Das ist der Zustand, in dem sich gottlose Menschen befinden. Ja, dichte Finsternis. Die sehen noch niemals ihre eigene Hand vor Augen. Ja? So finster ist das Leben, in dem sie sich befinden. Und das Gegenteil dazu ist das Leben, was wir als Gläubige haben sollen, ja? Oder haben. Das Leben von uns Gläubigen, die auf Gottes Wort hören, ist ein Licht. Ein Licht in einer Welt voller Finsternis. Wir lesen das in Vers 18. Und warum ist das so, dass das Leben der Gläubigen wie ein Licht ist? Was unterscheidet uns von den Menschen, die nicht an Gott glauben? Uns unterscheidet, dass der Heilige Geist in uns lebt, dass Jesus für uns das Licht der Welt geworden ist. In Johannes 8, Vers 12 lesen wir, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Durch Jesus werden wir aus der Finsternis dieser Welt erlöst. Ja, wir können wieder sehen, weil wir sehen, worauf es wirklich ankommt. Wir sehen, was Gott von uns erwartet, wie wir leben sollen. Wir sehen, dass wir in Feindschaft zu Gott eigentlich waren und dass wir die Erlösung von Jesus brauchen. Dann können wir sie im Glauben annehmen, ja, wenn wir uns an das Werk Christi klammern im Glauben, dann vergibt uns Gott, dann können wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann nennt uns Gott seine Kinder, ja, dann dürfen wir Gott unseren Vater nennen. Dann sind wir im Licht, weil Gott Licht ist. Und die Leute um uns herum, die sehen das, weil wir leben anders als die anderen, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir auf Gottes Worte hören, wenn wir uns nicht mästen lassen von irgendwelchen unwichtigen Sachen, wenn Gottes Wort das Wichtigste in unserem Leben ist. Und deswegen wird auch dieses schöne Bild verwendet, was hier steht, dass wir wie das Morgenlicht sind, das immer heller wird bis zum vollen Tag. Und natürlich ist das damit das Wiederkommen von Jesus gemeint. Ja, wir lesen in Kolosser 3, Vers 4, dass wenn Christus offenbar wird, auch wir offenbar werden in Herrlichkeit. Dann werden die Leute sehen, dass wir zu Christus gehören, dass wir so schön sind wie er, weil er uns erlöst hat, weil keine Sünde mehr an uns ist. Und das wird die Leute dazu bringen, dass sie staunen werden. Man kann also sagen, uns Christen erwartet eine glänzende Zukunft, während auf die Nicht-Christen das Gericht wartet, denn sie befinden sich in der Finsternis und sie sehen nicht, was auf sie zukommt, aber schlussendlich kommt das Gericht. Und deswegen lasst uns unserem Auftrag auch nachkommen und ein Licht in dieser Welt sein, wie wir das auch sein sollen. Ja? Und das wird dann Leute wirklich ins Nachdenken führen. Deswegen auch unser zweiter Lifestyle-Tipp für ein gutes Leben, meide das Böse, das kann auch ein Zeugnis für die Nichtgläubigen sein, weil sie sehen, okay, der lebt anders als ich. Und unser dritter Lifestyle-Tipp ist, bewahre dein Herz, Vers 20 bis 27. Da steht, mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heisern ihren ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Tue hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Reden seien fern von dir. Lass deine Augen gerade ausschauen und blicke auf das Gerichtetsein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur Rechten ab noch zur Linken. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Unser dritter Lifestyle-Tipp ist auch total wichtig, weil wir müssen verstehen, unser Herz ist nicht einfach ein Organ, sondern in der Bibel wird unser Herz als der zentrale Punkt unseres Menschseins beschrieben. Ja, alles, was wir tun, das tun wir nicht einfach so, sondern wir tun es, weil es aus unserem Herzen entspringt. Jesus macht das deutlich in Lukas 6, Vers 25, da sagt er, 6, Vers 45, da sagt er, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor, denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Wir tun nicht so einfach etwas Gutes oder was Schlechtes. Wenn wir unseren Nachbarn oder unseren Kollegen beschimpfen, wenn wir böse Dinge zu ihm sagen, dann ist das nicht, weil uns das einfach überkommt, sondern weil wir ja vorher schon böse in unserem Herzen über diese Person denken. Und wenn wir zum Beispiel in unserem Denken Dinge tun, die wir in der Tat eigentlich niemals tun wollen würden, dann nennt Jesus das auch schon fast, oder er nennt das eigentlich gleichwertig. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 28, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und ich glaube, das ist uns viel zu wenig bewusst, dass das, was in unserem Herzen ist, fatale Auswirkungen auf unser Leben hat. Das Denken, was wir haben, wo wir oft denken, ach, den Gedanken, den muss ich nicht von mir abstoßen, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß manchmal ganz genau, das jetzt zu denken ist nicht gut und dann stoße ich das nicht von mir und denke weiter und das wird wie ein Karussell immer schlimmer. Das passiert in unserem Herzen, wenn wir Sünde reinlassen, ja, wenn wir schlechte Gedanken reinlassen. Für Gott ist es sogar so, er sagt ja, das, was wir in unserem Herzen denken, das ist bei ihm in der Tat das Gleiche. Ja? Ob wir jetzt in unserem Herzen eine Frau begehren, zum Beispiel, oder ob wir wirklich Ehebruch begehen, für Gott ist das das Gleiche. Ja? Auch wenn wir jemanden hassen, für Gott ist das wie Mord. Und deswegen müssen wir sehr aufpassen, weil unser Herz ist der Punkt, von dem wir aus Dinge tun. Aber wenn das so ist, wie schützen wir unser Herz vor sündigen Einflüssen? Zunächst einmal muss uns klar sein, dass Dinge in unser Herz kommen können, die schlecht sind. Und diese Wege, die es zulassen, dass Dinge in unser Herz kommen, das sind unsere Sinne. Ja, unser Herz ist quasi wie eine Festung, die Tore hat. Ja, es gibt 5 Tore zu unserem Herzen. Die einen sind weniger schlimm, die anderen mehr. Und ich will euch diese 5 Sinne mal erläutern. Das Erste, was unser Herz angreifbar macht, ist das, was wir sehen, ja, was wir mit unseren Augen sehen. Wir können durch das, was wir sehen, zur Sünde verleitet werden. Das betrifft wahrscheinlich mehr Männer als Frauen, aber auch Frauen können, denke ich, durch das, was sie sehen, in irgendwelche Dinge geraten, dass sie von irgendwas schwärmen oder irgendetwas begehren. Und das verleitet uns zur Sünde. Deswegen steht ja auch in unserem Bibeltext, dein Blick sei gerade gerichtet, ja, und schweife nicht ab. Und ja, auch Hiob, ja, wir lesen davon, hat in Hiob 31, Vers 1 gesagt, ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blicke. Ja, wir können jetzt sagen, okay, ich bin der Allergrößte und Stärkste, mich wird keine Sünde treffen, dann hast du schon verloren, sondern uns muss sehr bewusst sein, dass unser Herz sehr angreifbar ist, dass wir durch das, was wir zum Beispiel sehen, sehr aufpassen müssen. Und wenn wir halt so nach nichtigen Dingen einfach so in der Welt rumgucken, dann kann das gefährlich sein. Und auch Jesus greift den Gedanken von Hiob auf in Matthäus 5, Vers 28, wir haben eben schon mal den ersten Teil gelesen, da sagt er, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anschuss zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Dann ist es besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anschuss zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Dann ist es besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und was Jesus hier sagt, das hört sich sehr drastisch an. Und das ist auch sehr drastisch, weil das ist auch ein Stilmittel, was er gebraucht, um eben diese Wahrheit deutlich zu machen. Wir müssen auf das aufpassen, was in unser Herz kommt. Und wir müssen Schritte dagegen vornehmen, dass eben nicht böse Dinge in unser Herz kommen. Ja, wir können nicht alles kontrollieren, aber wir können sehr viel kontrollieren, was wir sehen und hören und so weiter. Und natürlich sollen wir uns keine Augen ausreißen oder Hände abhacken. Aber selbst das sagt Jesus, wäre nichts dagegen, wenn wir in die Hölle geworfen werden. Ja. Aber was wir bei Hiob sehen, und ich glaube, das können wir alle auch tun, dass wir uns einfach vornehmen, das, was wir sehen, dass wir darauf achten, dass es Gott ehrt. Dass wir nicht danach mit unseren Blicken irgendwo dahin schweifen und es in Kauf nehmen, wenn wir in irgendwelche Fantasien kommen. Und es hat halt wirklich drastische Auswirkungen darauf, wie unser Herz aussieht, wie wir, was wir sehen. Ja, Jesus macht das deutlich in Matthäus 6, Vers 22. Da sagt er, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird denn die Finsternis sein? Und deswegen, weil das so eine Gefahr ist, durch das, was wir sehen, dass wir in Sünde geraten, deswegen ist es halt wichtig, dass wir Gott darum bitten, dass er uns hilft, einen geraden Blick zu haben, nicht abschweifend zu sein, dass wir auf Dinge gucken, wo wir besser nicht hingucken sollten. Ja? Und dieses Gebet können wir an Gott richten, wie David das tut. In Psalm 119, Vers 37, wo er schreibt, halte meine Augen davon ab, nach Nichtigen zu schauen, belebe mich in deinen Wegen. Ja, wir sind nicht allein unterwegs. Ja? Gott ist an unserer Seite und wir können ihn, wenn wir ernsthaft darum bitten, ihm sagen, bitte hilf mir. Es fällt mir schwer, meine Augen gerade auszurichten. Ich gucke immer nach links und rechts und gucke auf Dinge, die ich eigentlich nicht sehen sollte. Ja, durch das, was wir sehen, können viele schlimme Dinge in unser Herz kommen. Aber auch durch das, was wir hören. Das ist auch eines der wichtigsten Sinne, die wir schützen müssen. Ja, wir können sehr viele Schlechte hören. Jedes Lied, jedes Hörbuch, jedes Fluchen unserer Kollegen dringt in unser Gehör und dadurch in unsere Herzen ein. Ja? Und wir müssen uns auch nichts vormachen. Das Problem ist, das dringt in unser Herz ein und bleibt da. Und wir denken darüber nach, auch wenn es unbewusst ist. Und das beeinflusst uns. Deswegen schreibt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 33, lasst euch nicht irre führen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich euch zur Beschämung. Ja, wir unterschätzen das oft, welchen Einfluss Menschen haben, die nicht an Gott glauben. Und ich meine das nicht böse, wir sollen Gemeinschaft mit unseren Kollegen haben, wir sollen Gemeinschaft auch mit Leuten in unserem Umfeld haben, die noch nicht glauben. Aber dann ist es doch wichtig, mit ihnen über den Glauben zu reden und vor allen Dingen das zu filtern, was sie sagen und zu prüfen, ob das etwas Gutes ist oder etwas Schlechtes. Weil wir können das sehr schnell übernehmen, dann auch zu fluchen oder so etwas oder böse zu handeln oder so. Und deswegen auch, das ist ein Einfallstor zu unserem Herzen, dass das, was wir hören, zu unserem Herzen dringt und in uns einen Samen der Sünde legt, der dann irgendwann zur Tat führt. Und unser drittes Einfallstor zu unserem Herzen ist unser Tastsinn. Ich weiß nicht, da muss ich nicht viel zu sagen. Da kann man durchaus bestimmt auch zur Sünde verleitet werden. Aber grundsätzlich muss man halt sagen, man muss wachsam sein. Mit allem, was man tut, was man sieht, was man hört, was man macht, dass man das zu Gottes Ehre tut. Und das vierte Einfallstor zu unserem Herzen ist unser Geschmackssinn. Das hört sich jetzt auch erstmal wieder verrückt an, aber wir können durchaus durch das, was wir schmecken, zur Sünde verleitet werden. Wenn wir zum Beispiel zu gerne Wein trinken oder Alkohol und es dermaßen übertreiben, dass wir dann betrunken vom Alkohol sind, dann sind wir auch nicht mehr nüchtern und können auch nicht mehr das Gute tun. Ja? Deswegen warnt Paulus ja auch die Frauen oder sagt das Timotheus in Titus 2, dass die älteren Frauen nicht dem Weingenuss ergeben sein sollen. Ja, also wir können Alkohol trinken, aber wir sollten es auch nicht übertreiben. Weil das Problem ist, wenn wir Alkohol trinken und man merkt das mit jedem Glas mehr, was man trinkt, die Hemmungen fallen immer mehr. Wir haben immer weniger Kontrolle über uns und das sollte uns bewusst sein. Ja? Das heißt nicht, dass wir das nicht mehr dürfen, aber das sollten wir im Hinterkopf haben. Ja, und auch unser fünftes Einfallstor, unser Geruchssinn, ist etwas, was uns durchaus zur Sünde verleiten kann. Also wenn wir an irgendwelche Orte gehen, die uns an unsere Vergangenheit erinnern, wenn wir vielleicht vorher Drogen genommen haben und wir gehen irgendwie durch einen Park, wo andere kiffen oder so, das ist wahrscheinlich nicht der beste Ort, wo du dich aufhalten solltest. Und ja, wir können auch durch das, was wir riechen, benommen werden. Deswegen, auch hier müssen wir aufpassen. Und bei all diesen fünf Einfallstoren können wir eigentlich durch ein einfaches Prinzip, was wir in 1. Korinther 10, Vers 31 lesen, dagegen gewappnet sein. Da steht nämlich, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ja, wenn ich etwas tue und ich frage mich, ist das jetzt förderlich oder nicht, dann kann ich mich fragen, ehrt das Gott oder nicht? Wenn ich ein Glas Wein trinke und mich darüber freue, ehrt das Gott, ja. So. Wenn du eine ganze Flasche Wein trinkst, weiß ich nicht, ob das Gott ehrt. Musst du selber wissen. Wir können bei vielen Dingen durch Achtsamkeit vor der Sünde geschützt werden. Wenn wir uns einfach sehr bewusst machen, diese Dinge können in unser Herz eindringen und diese Dinge haben einen Einfluss auf uns. Sie gehen nicht spurlos an uns vorbei. Und deswegen sagt ja auch David zu Salomo in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, weil das Herz ist das Entscheidende. Ja, aufs Herz kommt es an. Wenn wir Veränderungen wollen, dann müssen wir an unserem Herzen arbeiten und nicht an irgendwelchen äußeren Dingen. Ja? Weil alles, was wir tun, kommt aus unserem Herzen. Wenn wir da ansetzen, wenn wir da Veränderungen mit Gottes Hilfe durch sein Wort bewirken, wenn Gott das in uns tut, dann werden wir wirklich verändert werden. Ja, und in unserer heutigen Predigt haben wir drei Lifestyle-Tipps gesehen, die wirklich hilfreich sind. Nicht so leere Worte, nicht leere Versprechungen, die wir vielleicht mal am Anfang des Jahres so für uns in Anspruch nehmen und dann machen wollen und dann schnell merken, das kriegen wir nicht hin und das bringt uns auch nicht weiter, sondern das sind Dinge, die, wo Gott uns verheißen hat, dass es Erfolg haben wird. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr auf diese drei Lifestyle-Tipps hört, als etwas Gutes. Amen.